Der Sünde entfliehen ist der Titel der heutigen Predigt. Die passt auch sehr gut zu der Kurzpredigt. Ich habe nicht gewusst unbedingt, was das Thema der Kurzpredigt war, bevor ich diese Predigt hier verfasst habe. Aber schauen Sie, als Israel aus der Sklaverei geführt wurde, als sie aus Ägypten herausgeführt wurden, da taten sie dies mit großer Freude, mit einer Einstellung der Dankbarkeit Gott gegenüber. Sie hatten ja gerade das Passa genommen, das ihnen geholfen hat, vom physischen Tode befreit zu werden, das wir ja auch nächste Woche zu uns nehmen. Symbolisch bedeutet dies, dass die Sünden nicht mehr gegen sie angewendet werden konnten. Sie brauchten nicht mehr zu sterben. Sie begaben sich auf ihre Reise hin zum gelobten Land. Aber Pharao kam sofort hinter ihnen her, als sie aus Ägypten herausgingen, um sie trotzdem noch zu vernichten. Nun, Pharao bezieht sich heute im figurativen Sinne auf Satan, auf seine Dämonen und natürlich auf Sünde. Die Sünde verfolgt uns nach wie vor. Satan verfolgt uns nach wie vor. Auch wenn wir das Passa jetzt genommen haben nächste Woche, sind wir dann immer noch nicht total gegen Sünde gefeit. Wir können davon ausgehen, dass die Welt, dass Satan, dass die Sünde nach wie vor versuchen werden, uns zu besiegen. Und der Pharao hat es ja auch getan, seine Armee, die haben es auch getan. Die kamen zum Roten Meer, zu dem Gott sie geführt hatte, um sie dort umzubringen. Aber die Israeliten, die gingen symbolisch gesehen durch das Rote Meer als durch eine Taufe. Und Gottes Heiliger Geist half ihnen, in diesem Sinne, die Sünde zu überwinden. Mit anderen Worten, Gott griff ein, um Pharao und seine Armee umzubringen. Das gilt für uns heute auch. Wir müssen die Sünde nach wie vor überwinden. Aber wie wir sehen werden, wir alleine können es nicht. Ich möchte heute einmal ein wenig auf gewisse Probleme eingehen, die sich in unserer heutigen Gesellschaft dokumentieren. Und das ist ja auch der Grund, warum Gott immer und immer wieder sagt, kommt heraus, mein Volk. Kommt heraus. Sondert euch ab. 2. Korinther Kapitel 6 zum Beispiel macht das sehr deutlich. Ich habe gemerkt, Herr Christoph Sperzel hat auch von der neuen Lutherbibel 2009 gelesen. Die habe ich auch dabei. Das ist meine Reisebibel sozusagen. Die kann man sehr gut mitnehmen. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, in letzter Zeit mehr von der Lutherbibel 2017 zu zitieren, die der 1984er Bibel sehr ähnlich ist. Aber im Großen und Ganzen ist das schon alles mehr oder weniger identisch. 2. Korinther 6, Vers 17 sagt uns sehr deutlich, was Gott von uns erwartet. Da heißt es, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an, rührt die Sünde nicht an. Das heißt ja sogar, man soll das Gewand, das mit Sünde befleckt ist, meiden. Rührt die Sünde nicht an, rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen. Das ist unsere Verantwortung, herauszukommen aus dieser Welt der Sünde. Jesaja Kapitel 52 sagt uns das Gleiche. Jesaja 52, und Vers 11. Da heißt es, weicht, weicht, zieht aus von dort, rührt nichts Unreines an, geht aus von ihr, diesem babylonischen System, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Wir sind auch solche, die geheiligt sein sollen durch Gott, der uns herausgerufen hat aus der Welt, der uns einem heiligen Zweck ausgesondert hat. Immer und immer wieder lesen wir dies. Jesaja 52 und Vers 11 haben wir gerade gelesen. Kehren wir zurück zu Jesaja 48 und Vers 20. Jesaja 48 und Vers 20. Da heißt es, verlasst Babel, dieses babylonische System dieser Welt, flieht von den Chaldäern. Mit fröhlichem Schall verkündet es. Es sollte uns erfreuen, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, herauszukommen aus dieser Welt. Mit fröhlichem Schall verkündet es und lasst es hören. Tragt es hinaus bis ans Ende der Welt, sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Jeremia Kapitel 50 sagt uns wiederum etwas Ähnliches und sagt uns auch etwas über unsere Rolle, unsere Funktion, unsere Verantwortung. Jeremia 50 und Vers 8. Flieht aus Babel und zieht aus dem Lande der Chaldäer und stellt euch auf wie Böcke vor der Herde her. Wir haben eine Funktion der Führerschaft sozusagen. Wir sind die Böcke. Vielfach werden Böcke ja auch negativ beschrieben. Aber hier geht es darum, die Böcke sollen die Herde anführen. Sie sollen benutzt werden können von Gott, insoweit eine Führerpersönlichkeit auch anderen gegenüber zu zeigen. Nicht nur die Schafe zu sein, die blindlings negativ passiv die Dinge erwarten, manchmal auch die Böcke zu sein, die eine gewisse Funktion ausüben. Und dann schauen wir uns eine weitere Stelle noch an, eine ganz bekannte natürlich, Offenbarung Kapitel 18, die uns zeigt, dass diese Stellen hier im Alten Testament sehr wohl auch im Neuen Testament Anwendung finden, für uns heute Anwendung finden. Offenbarung 18 und Vers 4. Es geht hier um den Wein des Zornes, dieses falschen Systems. Und dann sagt uns Gott in Vers 4, dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel, die sagte, geht aus hinaus, oder geht aus ihr hinaus, mein Volk, diesem babylonischen System, damit ihr nicht an ihren Sünden beteiligt seid. Und euch nichts von ihren Plagen trifft. Denn Gott wird seinen Zorneswein der Plagen auch ausgießen über dieses babylonische System. Und wenn wir dann daran teilgehabt haben, werden wir auch an diesen Plagen teilhaben müssen. Immer und immer wieder wird uns dies gesagt. Wir sollen herauskommen aus diesem modernen Ägypten der Sünde. Schauen Sie, Israel hat Ägypten ganz buchstäblich verlassen. Lot hat Sodom ganz buchstäblich verlassen. Abraham hat Ur in Chaldea ganz persönlich verlassen. Ruth hat Moab verlassen, um ihrer Schwiegermutter zu folgen, hin nach Israel. Wir müssen das babylonische System ebenfalls verlassen. Und zwar, wenn es um die Sünde geht, ganz buchstäblich. Und uns von diesem System trennen. Nicht buchstäblich, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwo sagen, wir müssen jetzt also umziehen. Ich kriege diese Antworten oder diese Fragen immer und immer wieder, wo Leute mir schreiben und sagen, ja, soll ich jetzt aus Europa auswandern und nach Amerika gehen? Ja, ich sage, okay, dann gehen Sie vom Regen in die Traufe. Okay, egal, wo Sie hingehen, Sie werden davon natürlich nach wie vor belastet sein. Darum geht es nicht. Es geht darum, herauszukommen aus der Sünde. Christus sagte, ich nehme euch nicht aus der Welt heraus. Im Gegenteil, ich schicke euch in die Welt, aber ihr sollt nicht teilhaben an der Welt. Ihr sollt nicht teilhaben an der Sünde dieser Welt. Johannes Kapitel 17 sagt uns dies deutlich. Johannes 17, angefangen in Vers 14. Wir sollen nicht in ein Kloster gehen, uns absondern von allem, darum geht es keineswegs. Johannes 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, sagt Christus hier zu Gott dem Vater, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Er sagt an anderer Stelle, wenn sie von der Welt, oder wir lesen das jetzt, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, es geht nicht darum, dass wir uns in ein Kloster da verschanzen, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Er sagt an anderer Stelle, wenn wir von der Welt wären, würde uns die Welt lieben. Da wir nicht von der Welt sind, hasst uns die Welt. Wir sollten da gar nicht drüber überrascht sein. Vers 18. Aber er sagt auch, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Es geht nicht darum, dass wir uns absondern, es geht darum, dass wir nicht teilhaben an den Sünden dieser Welt. Und natürlich die Tage der ungesäuerten Brote, die wir demnächst begehen werden, die zeigen uns dies. Unseren kontinuierlichen Wunsch, unser Ziel, unser Bestreben, herauszukommen aus den Sünden dieser Welt. Das können wir nur dann, wenn wir begreifen, was Sünde ist, wenn wir Sünde als das ansehen, was sie wirklich darstellt. Denn Sünde ist sehr heuchlerisch, sehr verführerisch, sehr betrügerisch. Manchmal wissen wir gar nicht so recht, dass wir sündigen. Und wenn wir es tun, dann meinen wir vielleicht, naja, ist ja keine großartige Sache. Tut ja jeder. Wurde mir gesagt von sogar einem Evangelisten einmal, ach ja, der sündigt zwar, der lügt zwar, aber wir lügen ja alle. Nimmt man das so fast so als normal an. Das ist aber nicht das, was uns die Bibel lehrt. Hebräer Kapitel 12 und Vers 1. Hebräer 12 und Vers 1. Paulus hat gerade von den Giganten der Bibel gesprochen. Und dann sagt er hier in Vers 1 aus Kapitel 12, darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt. Und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist. Das heißt hier, die Sünde, die uns immer umringt. Man kann auch übersetzen, die uns leicht gefangen nimmt oder die uns in die Falle lockt. Denn das tut die Sünde buchstäblich. Die lockt uns in die Falle. Man sieht die Falle manchmal gar nicht so recht. In Psalm 19 betet David hier auch deshalb um Folgendes. Und tun wir das manchmal auch. Sollten wir. Psalm 19 und Vers 13. Psalm 19 und Vers 13. Er sagt, wer kann merken, wie oft er Fehler macht? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Die Sünden, die man nicht so richtig sieht, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Aber Gott nimmt sie wahr. Gott sieht sie. Galater Kapitel 5. Die Verse 7 bis 9. Galater Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Da musste sich Paulus an die Galater wenden. Er hatte da gerade auch schon von einem Abfall gesprochen, der bereits schon zu den Zeiten von den Galatern stattfand. Und wir wissen, dass der Abfall auch noch kommen wird für uns heute in der Kirche Gottes. Wir müssen gewarnt sein. Und der Abfall kommt dadurch, dass man nicht der Sünde entflieht. Man kann da zigtausende Argumente vorbringen, warum man, sagen wir mal, die Kirche verlässt, warum man sich Gott nicht mehr länger nähert. Es ist eigentlich immer wegen Sünde, die man nicht überwinden will. Galater Kapitel 5 und Vers 7. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Und dann sagt er etwas sehr Wichtiges. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Deswegen haben wir die Tage der ungesäuerten Brote, die uns daran erinnern, dass selbst ein wenig Sauerteig, ein wenig Sünde, wenn man nicht damit umgeht, uns dazu bringen kann, uns total letztendlich abzuwenden von Gott. Und ich habe das immer und immer wieder im Laufe meiner, wie lange ist es jetzt her? Ich bin 74 getauft worden, können Sie selbst ausrechnen. Dieser vielen Jahre in der Kirche gesehen. Man hat nicht das Ziel gehabt, den Wunsch gehabt, individuelle Sünden zu bereuen. Und dann führte eine Sünde zur nächsten und dann am Schluss war die Person nicht mehr da. So möchte ich heute mal ein wenig auf die Geschichte der Sünde eingehen, wenn man so will. Und zwar ganz besonders drei Punkte ausführen. Die Tatsache, dass die Sünde uns sehr leicht gefangen nehmen kann. Sehr leicht in die Falle locken kann. Sehr leicht umringen kann. Die Tatsache, dass Sünde manchmal vor unseren Augen verborgen ist, dass man die so gar nicht richtig sieht. Und letztendlich, ach, ist ja keine großartige Sache. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Kann man hier ruhig weitermachen. Das wird uns ja niemals von Gott irgendwo trennen. Fangen wir einmal mit Adam und Eva an. Das waren ja die ersten Menschen. Wir wissen ja alle, was geschehen ist. Gott hatte gesagt, ihr sollt nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Naja, Satan kam daher, verführte Eva, sagte, ja, kannst du ruhig von essen. Gott weiß ja, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr so sein wie Gott. Und ihr werdet dann wissen, oder vielmehr, ihr werdet dann für euch selbst entscheiden können, was gut und böse ist. Und Eva, die schaute sich die Frucht an, ja, die sah sehr verlockend aus. Sie erkannte wohl, die war auch gut zum Essen da, schmeckte wohl auch gut. Hat dann auch davon gegessen. Ja, was ist da großartig dabei? Es ging ja nur um eine Frucht. Hat man ein bisschen was von gegessen. Ich kann mir vorstellen, dass Eva gedacht hat, ja, so wichtig kann das ja für Gott nicht sein, ein bisschen davon den Baum der Erkenntnis zu essen. Heute argumentieren Menschen ähnlich, wenn es um unreines Fleisch geht. Ja, es ist da so wichtig dran. Kann man ruhig ein bisschen was von essen. Menschen, die jahrelang in der Kirche waren, dann die Kirche verlassen, fangen sofort an, unreines Fleisch zu essen. War damals schon so. Im Zeitpunkt, als die Änderungen in der weltweiten Kirche Gottes, Worldwide Church of God, kamen, am gleichen Abend noch, nachdem jetzt gesagt worden war, ja, jetzt kann man ruhig unreines Fleisch essen, gingen Leute da in Scharen zur Pizzeria und haben sich dann Pizzas bestellt und gegessen mit Schweinefleisch drin. Da fragt man sich ja, haben die sich überhaupt das nie bewiesen? Heute ist es gar nicht anders. Leute verlassen die Kirche und was hören wir? Ja, essen Schweinefleisch. Sieht das Gott auch so, dass es so eine kleine, unwichtige Sache ist? Oder wie sieht das Gott? Jesaja Kapitel 65. Jesaja 65. Ist das eine Sünde? Ich meine, wir haben eben von Impfungen ein wenig gesprochen und wir wissen natürlich, dass Gott sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Aber es kann dazu kommen. Der Akt des Essens und Trinkens alleine nicht, aber was dahinter steckt, die Motivation, das Ablehnen von Gottes Wort. Schauen Sie, was uns Gott sagt. Jesaja 65, Vers 3. Er sagt, ein Volk, das mich entrüstet, ist immer vor meinem Angesicht, opfert in den Gärten, räuchert auf den Ziegelsteinen, sitzt unter den Gräbern, bleibt über Nacht in den Höhlen, sie essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen. Und die sagen, bleib für dich und rühre mich nicht an, mit Antwort diese Heuchelei, die hier zum Ausdruck kommt. Denn ich bin für dich heilig. Die begehen diese Gräueltaten und sagen, ja, ich bin für dich heilig. Was sagt Gott? Solche sollen ein Rauch werden in meinem Zorn. Ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Gott sieht das keineswegs als etwas sehr Unerhebliches an. Ein bisschen Schweinefleisch essen, was ist da dabei? Es kommt auf die Motivation an. Ich meine, wenn es einer tut, der es nicht weiß, dass da Schweinefleisch ist, okay. Wenn das aber erfährt, dann freut man auch das. Manchmal sogar ganz buchstäblich, dann wird man nämlich auch krank davon, wenn man seit vielen Jahren kein Schweinefleisch mehr gegessen hat. Aber es geht um die Motivation. Ach, das ist doch egal, kann ich doch ruhig tun, obwohl man es weiß. Jesaja 66, Vers 17. Jesaja 66, Vers 17. Was sagt uns Gott hier? Die sich heiligen und reinigen in den Gärten, einer hier, der andere da, und Schweinefleisch, Gräuel und Mäuse essen, sollen miteinander hinweggerafft werden, sagt der Herr. Hört sich für mich nicht so an, als ob das so eine unwichtige Kleinigkeit ist. Deswegen kommt Gottes Zorn über die Welt. Unter anderem deshalb, wie wir auch nachher sehen werden, anderen Gründen natürlich auch, weil sich die Welt nicht darum kehrt, nicht darum kümmert, was Gott sagt. Schauen wir uns einmal Kain an, der seinen Bruder Abel umbrachte. Warum brachte er ihn um? Es fing auch nicht unbedingt bombastisch an, aber Gott hat ihn gewarnt. 1. Mose Kapitel 4. 1. Mose Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Wir wissen ja, beide brachten ein Opfer. Gott nahm das Opfer von Abel an, das von Kain nicht. Und jetzt wurde der Kain zornig. War auch jetzt eifersüchtig geworden auf das Opfer seines Bruders Abel. Und dann fragt natürlich Gott in Vers 6, 1. Mose 4 und Vers 6, da sagt der Herr zu Kain, ja, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Blick gesenkt? Das passiert nämlich häufig, wenn man jetzt zornig wird, dann guckt man so bitterböse zu Boden, will man gar keinen anschauen, so richtig. Er sagt, ist es nicht so, Vers 7? Wenn du recht handelst, erhebt er sich. Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Wie der Pharao Verlangen hatte nach den Israeliten, wollte die zurückbringen in die Sklaverei. Du aber herrsche über sie, sagt Gott zu Kain. Die Sünde hat nach ihnen und mir verlangen? Sind wir willens, über sie zu herrschen, sie abzulehnen, sie zu überwinden? Nun, Kain war es keineswegs. Kain ging dann raus zu seinem Bruder, hat mit ihm gezankt, wie es heißen sollte, und hat ihn dann auf dem Feld erschlagen. Neid führt zu Mord. Und nicht nur das, es fragte Gott, ja, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ja, was weiß ich? Führte dann zur Lüge. Schauen Sie, eine Sünde führt zur nächsten. Wenn Kain über die Sünde geherrscht hätte, wenn er erkannt hätte, sein Neid, seine Eifersucht kann zu schlimmen Dingen führen und hätte diese Sünde dann überwunden, wäre es nicht zu dem Mord gekommen. Wäre es natürlich auch nicht zu der weiteren Lüge gekommen. Und dann nicht dazu, dass er ausgestoßen wurde aus der Gesellschaft. Wie sieht es mit Abraham aus, der ja zunächst einmal Abraham hielt? Der Vater der Gläubigen. Heißt das, dass er immer ohne Sünde war? Keineswegs. Abraham musste auch im Glauben wachsen. Wir wissen, dass Abraham zu verschiedenen Gelegenheiten gelogen hat. Nicht nur einmal. Er hat immer gesagt, ja, die Sarah, das ist meine Schwester. Weil er Angst hatte, dass wenn er sagen würde, ja, die Sarah ist meine Frau, dann würde er umgebracht. Er sagte ja, um meines Willen, sagt er zu Sarah, sag doch, du bist meine Schwester. Sarah war seine Halbschwester, aber das Ganze war eine Lüge. Er musste erkennen, dass dies verkehrt war. So dann hat er natürlich Ehebruch betrieben. Mit der Magd seiner Frau. Na, man könnte sagen, ja, aber die Frau hat es ihm ja mehr oder weniger angeboten. War ja dann kein Ehebruch. Ja, meinen Sie, ein einverständlicher Ehebruch ist kein Ehebruch? Natürlich war es Ehebruch. Aber interessant war, Abraham tat, was alle anderen auch taten. Denn das war damals so Sitte. Wenn jemand keine Kinder produzieren konnte, die Frau, dann nahm man die Magd und produzierte dann Kinder durch die Magd. Es war so damals in der Gesellschaft akzeptiert. Und so hat dann Abraham und Sarah gesagt, naja, das können wir dann auch so tun. Haben gar nicht gesehen möglicherweise, dass das Sünde war. Bis dann Gott es ihnen klar und deutlich gezeigt hat. Machen wir das manchmal so, dass wir gewisse Dinge tun, weil alle Menschen um uns herum es ja auch tun. Und gar nicht darüber nachdenken, dass das Sünde ist. Deswegen haben wir in Amerika auch ganz klar und deutlich gesagt, dass kein Kirchenmitglied an geschworenen Verhandlungen teilnehmen soll. Drüben werden ja die Leute zu geschworenen Sitzungen aufgefordert. Das ist ja eine Verpflichtung eines Bürgers, dies zu tun. Ich meine, wir sagen ja nicht ohne Grund, es wird nirgendwo so viel gelogen wie vor Gericht und bei Abgaben der Steuererklärung. Man weiß das ja, wenn man einen Fall vorgesetzt bekommt, dass das vielfach aus Lüge besteht. Die Anwälte kommen zusammen und einigen sich dann auf die Fakten, obwohl die Fakten möglicherweise ja gar nicht die sind, die wir in Wirklichkeit vorliegen haben. Ja, das macht man aber halt so. Nicht wahr? Jeder macht das ja, ist ja nichts Großes dabei. Nun, was sagt Gott? Haltet euch fern von einer Sache, wo Lüge mit dem Spiel ist. Wie sieht's mit Esau aus? Der Esau, der hat sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft. Ach, war keine großartige Sache. Linsengericht, Erstgeburt, was habe ich damit zu tun sowieso? Ja, aber die Bibel hat da etwas sehr Wichtiges zu sagen. Hebräer Kapitel 12. Hebräer 12 und Vers 15. Einige, die meinen, die könnten bei Wahlen teilnehmen, könnten dafür gewisse politische Kandidaten wählen. Obwohl man weiß, dass es keinen politischen Kandidaten gibt, der uns nicht anlügt. Das weiß man doch. Politiker lügen, das ist ein Faktum. Okay? Will man daran teilnehmen? Muss man sich selber die Frage stellen. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch diese verunreinigt werden, dass niemand ein Unzüchtiger sei oder ein Gottloser wie Esau. Ja, war doch nur ein Linsengericht. Gott sagt, der war gottlos in seiner Haltung, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er später, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn obwohl er ihn mit Tränen suchte, fand er doch keinen Raum zur Buße. Es geht hier um Buße oder Reue oder Umkehr. Es geht darum, Isaak konnte nicht, nachdem er den Jakob gesegnet hatte, diesen gleichen Segen dem Esau geben. Nun, der Esau, der hat mit Tränen gesucht, diesen Segen von Isaak zu erhalten. Aber Gott sagt hier, zu spät ist zu spät. Es ging nicht mehr. Es fing alles klein an. Mit dem Verkauf der Erstgeburt wegen eines Linsengerüchtes. Erinnern uns ein bisschen an Adam und Eva. Fing auch klein an. Haben nur von der Frucht des Baumes der Erkenntnis gegessen. Keine großartige Sache. Das hat dann dazu geführt, dass sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Wie sieht das mit Dina aus, der Schwester von den Söhnen Jakobs? Schauen wir uns das einmal kurz an in 1. Mose 34. Eine schon sehr schreckliche Geschichte hier. 1. Mose 34, da geht es ja darum, dass der Sichem die Dina vergewaltigte und dann aber mit ihr dann doch die Ehe eingehen wollte. Und dann heißt es hier in Vers 7, 1. Mose 34, Vers 7, indessen kamen die Söhne Jakobs vom Feld. Und als sie es hörten, da verdross es die Männer und sie wurden sehr zornig, dass er, dieser Sichem hier, eine Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte, denn so etwas durfte nicht geschehen. So weit, so gut und richtig. Das durfte nicht geschehen. Das ist in der Tat wahr. Aber dann haben sie natürlich sehr heimtückisch gehandelt, wie wir ja wissen. Und er sagt, es heißt auch in Vers 31, sind sie antworteten, aber durfte er denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln? Auch das ist interessant. Hier wird diese Tat von Sichem dargestellt als jemand, der mit einer Hure verkehrt. Obwohl das nicht die Schuld von der Tochter war, der Schwester. Aber die haben dann durch Heuchelei und so weiter die Männer dazu gebracht, sich beschneiden zu lassen. Und als sie dann in Schmerzen waren, dann sind sie über die hergefallen, haben die alle umgebracht. Die meisten hatten ja mit der Schandtat von dem Sichem gar nichts zu tun. Aber in ihrer Argumentation war das gerechtfertigt. Ja, die haben, oder dieser Führer, dieser Sichem hat sich an unserer Schwester vergangen. Von daher durften wir, mussten wir, konnten wir so handeln. Nun, Jakob sah das gar nicht so. In 1. Mose 34 und Vers 30 heißt es, dass der Jakob zu Simeon und Levi sagte, das waren oder Levi, das waren die hauptsächlichen, die dahinter standen, ihr habt mich ins Unglück gebracht und mich bei den Bewohnern dieses Landes, den Kanaanitern, den Peresitern verhasst gemacht und ich bin nur ein geringes Häuflein. Wenn sie sich nun gegen mich versammeln, so werden sie mich schlagen und ich werde mit meinem Hause vernichtet. Nun, das war die Besorgnis von Jakob. Aber Gott hat mit Jakob sich einverstanden erklärt, hat die Tat von Levi und Sichem, oder vielmehr Levi und Simeon ganz klar verurteilt. 1. Mose 49, die Verse 5 bis 7. Und hier wird auch gesagt, warum das so eine schreckliche Tat in Gottes Augen war und was die Ursache war. Da heißt es in Vers 5. Die Brüder Simeon und Levi, natürlich, Levi ist natürlich so, dass Gott hier durch Jakob spricht, durch diesen Segen. Die Brüder Simeon und Levi, die ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rat, Vers 6. Meine Ehre sei nicht in ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen. Und in ihrem Mutwillen haben sie den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er so heftig ist. Und ihr Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie in Jakob verteilen und in Israel zerstreuen. Okay, ihre Idee war die, wir sind gerechtfertigt, dies zu tun. Gott sagte nein. Vergeltung, Rache steht bei Gott. Das müssen wir auch alle begreifen. Auch wenn schreckliche Dinge in unserem Leben geschehen. Und sie werden geschehen und sie geschehen. Und sie sind geschehen. Lassen wir Gott diese Dinge für uns kämpfen. Und wir kämpfen. Schauen wir uns Mose an. Mose war eine sehr, sehr geduldige Person, wie es heißt. Aber er hatte auch Temperament, Zorn. Das fing damit an, als er sah, dass er noch in Ägypten war, dass ein Ägypter einen Hebräer umbrachte oder geschlagen hat vielmehr. Und das heißt dann, der Mose guckte sich in allen Seiten um und dann erschlug er den Ägypter. Und das wurde dann natürlich ruchbar und dann musste er fliehen. Aber er hat mit Sicherheit gedacht, ja, ich muss das ja tun, ich bin ja dabei, hier meinem Bruder zu helfen, sodass ich ja gerechtfertigt bin, diesen Ägypter zu erschlagen. Aber das war keineswegs der Fall. Und dann später, wie wir alle wissen, nachdem das Volk immer laufend gemurrt hat, immer laufend sich beklagt hat, weil sie kein Wasser hatten, weil sie kein Fleisch hatten und so weiter und so fort, hat er dann den Felsen geschlagen und wurde dafür bestraft, dass er nicht ins gelobte Land kommen konnte. Was war der Grund hier? Nun, Gott hatte ihm gesagt, du sollst zu dem Felsen sprechen und dann wird der Felsen Wasser geben. Aber er in seinem Zorn schlug den Felsen zweimal. Der Felsen hier symbolisch für Jesus Christus. Er schlug Jesus Christus zweimal und hat dann natürlich auch Gott in keinster Weise geehrt, denn er sagte ihr, Rebellen können wir, mit anderen Worten Mose und Aaron, können wir euch nicht Wasser hervorbringen aus diesem Felsen. Das war der Grund. In den Augen von Mose und Aaron war das vielleicht eine Kleinigkeit, ob sie jetzt den Felsen da zu dem sprachen oder ihn schlugen oder ob sie jetzt sagen, kann Gott euch das tun oder können wir euch das tun, war vielleicht in ihren Augen, in diesem Zorn, den sie hatten, gar nicht mal so großartig. Aber es war großartig in Gottes Augen. Sie durften deshalb nicht ins gelobte Land. Aaron starb auf dem Weg und Mose starb auch, nachdem er das gelobte Land sehen konnte. Er durfte aber nicht hinein. Wir lesen auch vielfach, dass die Menschen gegen Mose gemurrt haben, weil er sie nicht ins gelobte Land brachte. Weil er ihnen kein Essen gab, keine Nahrung gab. Sagten, na, wir wären besser in Ägypten geblieben. Da hätten wir genauso gut sterben können, aber nicht so schrecklich wie hier in der Wüste. Wie sah Gott das? Murren wir vielfach heute? Wir haben hier von diesem anonymen Brief gehört, weil wir sagen, ja, wir sehen das aber anders. Wir murren gegen die Führerschaft in der Kirche, denn die behandeln das alles nicht so richtig. 4. Mose 21, Vers 4. Da brachen sie auf von den Berge Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist weder Brot noch Wasser hier und unsere Seele ekelt sich vor dieser mageren Speise. Was geschah? Und da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Und die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Und da kamen sie zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. Und Mose bat für das Volk. Dann erkannten sie, nachdem diese schrecklichen Dinge jetzt geschahen, nicht nur alleine haben sie gegen Mose gesprochen, nein, sie haben gegen Gott gesprochen. Das war zunächst einmal eine Sünde, die sie gar nicht so richtig erkannten. Und vielleicht auch gar nicht erkannten, wie schwer eine solche Sünde in Gottes Augen wog. Die haben gedacht, da ist ja nichts dabei, ich kann ja ruhig ein bisschen was gegen den Mose davor bringen. Aber Gott sah das anders. Als damals Mose und Aaron gegen Mose murrten, weil er die Äthiopierin geheiratet hat, das sah Gott auch wiederum anders. Es war auch wiederum gegen Gott gemurrt, in Gottes Augen. Und wie wurde Miriam, die ja wohl die Tonangeberin war, wie wurde die bestraft, kriegte da eine Krankheit, für 7 Tage lang durfte sie nicht ins Lager zurückkommen. Wie sieht es mit Achan aus? Wer war jetzt Achan? Wir kehren zurück zum Buch Josua. Den Israeliten wurde gesagt, sie sollten von der Beute, die sie erhalten würden, nichts anrühren, nichts davon nehmen. Aber der Achan, der dachte, ja, ich kann ein bisschen Silber, ein bisschen Gold, kann ich ja ruhig daneben, ist ja nichts dabei. Und die Konsequenz war die, dass jetzt Gott der ganzen Gemeinde von Israel den Sieg nicht mehr gab, bis die dann herausgefunden haben, woran das lag. Josua Kapitel 7. Josua 7 und angefangen in Vers 20. Nachdem das Los geworfen wurde, wurde dann letztendlich herausgefunden, dass Josua derjenige welcher war. Es heißt es dann in Vers 20, da antwortete Achan, Josua, wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt. So und so habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Schekel Silber, eine Stange Gold, 50 Schekel an Gewicht. Danach gelüstete mich, und ich nahm es. Und siehe, es ist meinem Zelt in die Erde verscharrt und das Silber darunter. Ist doch keine großartige Sache, nicht wahr? So ein bisschen beiseite zu schaffen. Gelder zu veruntreuen. Gerade auch in Gottes Kirche. Wenn jemand damit beauftragt ist, und ich habe das alles erlebt in der Vergangenheit in Pasadena, wo jemand beauftragt war, Gelder zu bewahren, und dann griff er in die Kasse und nahm sich Geld raus. Das ist eine großartige Sache. Ich habe ja vielleicht vor, es zurückzugeben, nicht wahr? Oder den Zehnten nicht treulich zu zahlen, doch von dem Zehnten was abzuzweigen. Naja, ich brauche das Geld jetzt ja. Ist das wirklich so eine unwichtige Sache in Gottes Augen? Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Der Punkt ist der, manchmal denkt man, ach, diese Sünde ist ja gar nicht so großartig, so gewaltig. Manchmal ist man ja auch gerechtfertigt. Denken wir einmal an die Israeliten, die einen König verlangten damals, als Samuel der Richter war. Und die Söhne, die haben sich absolut gar nicht gegen das gehalten, was Samuel lehrte, was Gott lehrte. Ja, ist doch jetzt irgendwo eine durchaus gerechtfertigte Forderung. Der Samuel ist alt, der stirbt demnächst, die Söhne sind dann an der Macht. Wer weiß, was alles geschieht. Ja, wir brauchen jetzt einen König, der über uns herrscht. Aber Gott sah das anders. 1. Samuel, Kapitel 8. Das Vertrauen der Völker, der Menschen damals, war eben nicht mehr in Gott. Man richtete nach dem, was vor Augen war. 1. Samuel 8 und Vers 6. Da heißt es, dass mit viel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richtet. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sagte zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und dann wurde ihnen auch klar gemacht, was das alles bedeutete, einen König zu haben. Aber sie sagten, naja, ist uns alles egal, wir wollen einen König haben. Kapitel 12. 1. Samuel 12, die Verse 19 und 20. Und das ganze Volk sagte zu Samuel, bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Jetzt haben sie es erkannt. Jetzt haben sie es erkannt, aber da war zwischenzeitlich schon einiges geschehen. Und dann weiter. Samuel aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch lasst nicht ab, dem Herrn nachzufolgen, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Also auch dann, wenn wir gesündigt haben, wenn wir unsere Sünde erkennen, ist das jetzt kein Grund für uns aufzuhören, Gott zu dienen. Im Gegenteil, wir sollen dann die Sünde bereuen, wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, und dann den richtigen Weg gehen. Wir alle sündigen, das ist schon richtig. Besser nicht mutwillig. Aber wenn wir erkennen, dass wir gesündigt haben, wir können immer zu Gott, den Vater, gehen und ihn bitten, das Opfer Jesu Christi auf uns anzuwenden und uns zu reinigen von aller Sünde, wie es heißt. Nicht das als Argumentation, als Rechtfertigung zu benutzen, zu sagen, okay, jetzt habe ich gesündigt, ist sowieso alles hoffnungslos, jetzt gehe ich weiter den falschen Weg. Das wäre genau die absolut unrichtige Entscheidung. Wie sieht's mit David aus? David, der große Held David. Und er war es. Absolut. Schauen wir uns die Aussage Gottes an über David. 1. Samuel 13. Das geschah natürlich, nachdem der Saul verworfen wurde, weil er zunächst einmal klein war in seinen eigenen Augen, aber dann wurde er stolz. Dann hat er sich für etwas gehalten, was er nicht war. Und dann konnte Gott nicht mehr mit ihm arbeiten. Und dann wurde er rebellisch. Und wenn jemand die unvergebbare Sünde begangen hat, jemand, der also namentlich erwähnt ist in der Bibel, wäre das der König Saul. Aber er fing an sich gut an. 1. Samuel 13 und Vers 14. Da lesen wir aber dann, dass der Samuel zu Saul sagt, nun wird ein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Das war der David. Er hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Und dem hat der Herr geboten, Fürst über sein Volk zu sein, denn du, Saul, hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Auch in Kapitel 15 und in Vers 28 wird Folgendes über David gesagt. 1. Samuel 15, Vers 28. Da sagte Samuel zu ihm, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. David, ein Mann, der besser war als Saul, ein Mann nach dem Herzen Gottes, saß an der Stelle sogar, der allen seinen Willen tun würde, bedeutet das jetzt, dass er total ohne Sünde war? Ja, wir wissen ja, absolut nicht. Im Gegenteil. Ich möchte drei Beispiele hier anführen von David. Und ich gehe davon aus, dass er auch nicht unbedingt so erkannte, zunächst einmal, wie sündhaft er handelte. Das sollte uns auch wiederum zu denken geben. Hier war David, ein Mann nach Gottes Herzen, der besser war als Saul, wie es heißt. 2. Samuel 6. Es geht darum, dass jetzt David die Lade Gottes, die Bundeslade, zurückführen wollte nach Jerusalem. Aber schauen wir, was passiert. 2. Samuel 6 und Vers 3. Und da setzten sie die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, das auf dem Hügel war, und Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, die lenkten den neuen Wagen. Vers 6. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, da griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Vers 7. Und da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa, und Gott schlug ihn dort um seines Vergehens willen, sodass er dort bei der Lade Gottes starb. Ja, warum? Scheinbar eine kleine, doch sehr unwichtige Situation. Die haben die Arche auf eine falsche Art und Weise transportiert. Die durften die nämlich gar nicht auf eine Lade oder vielmehr auf einen Wagen tun. Die mussten die über ihren Schultern tragen. Und die durfte auch nicht angefasst werden. Die waren unsorgfältig in ihrem Verhalten. Ja, in den Augen David, der hätte es ja auch besser wissen müssen. Aber das war ja keine so eine große Sache. Und als das aber jetzt geschah, da hat er sich David gefürchtet und hat zunächst einmal die Lade nicht nach Jerusalem gebracht, bis dann allen klar wurde, wie es auf die richtige Weise geschehen musste. Man könnte an die Situation damals denken mit Mose, der den Felsen schlug, anstatt mit dem Felsen oder zu dem Felsen etwas zu sagen. War doch gar nicht so eine großartige Sache. Hier auch. In Gottes Augen war es aber doch eine großartige Sache. 2. Samuel 11 gibt uns natürlich dann den Bericht über Davids Verhältnis mit Bathsheba oder Bathseba und was der David alles dann tat. Fing aber auch wiederum sehr klein an, sehr scheinbar doch unerheblich. Fing damit an, dass er sich auf seinem Dach des Hauses erging und sah dann die Bathseba, die da badete. Und er blickte sie an, natürlich dann mit einem Wunsch, sie zu besitzen. Hatten wir auch in der Kurzpredigt gehört. Man begeht ja nicht nur Ehebruch, wenn man die Tat wirklich durchführt, sondern bereits, wenn man den Wunsch hat, Ehebruch zu begehen. So, er hätte sofort aufhören müssen, weiterhin auf die Frau zu blicken, aber er fuhr dann, ach, die ist ja verheiratet. Und David war ja auch verheiratet, also in dem Sinne sogar doppelter Ehebruch. Und gleichwohl hat er dann mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Und natürlich war das nicht ohne Folgen. So, was jetzt? Ja, eine Sünde führt zur nächsten. So, jetzt holt er den Uriah, den Mann, zunächst einmal zurück, damit er mit ihr schlafen könnte, sodass dann gesagt werden könnte, aha, das ist ja dann das Kind von Uriah. Klappt aber nicht so. Der Uriah wollte keineswegs das tun. So hat dann der David den Uriah betrunken gemacht, damit er dann auf die Weise dazu gebracht würde, mit Bathseba Verkehr zu haben. Aber der Uriah hat es trotzdem nicht getan. So, der Plan war fehlgeschlagen. Jetzt hat er gesagt, okay, dann müssen wir halt den Uriah umbringen. Und hat es dann durch seinen Kapitän dann herausgearbeitet, dann sollte dann der Uriah an die vorderste Front gestellt werden und dann, wenn der Feind kam, haben sich die anderen von ihm zurückgezogen und so starb er in der Tat. So. Später würde gesagt werden, David hat ihn umgebracht. Er hat das quasi dann auf diese Weise getan. 9 Monate später. Das Ganze hat sich wenigstens 9 Monate lang abgespielt. Keinerlei Reue von David. Hat scheinbar gar nicht gesehen, wie schrecklich das war, was er getan hatte. Hat vielleicht versucht, das irgendwo zu rechtfertigen. Ja, ich bin ja König, kann ich ja machen. Und dann wurde ihm ja dieses Gleichnis vorgetragen durch den Propheten Nathan mit dem reichen Mann, der das einzige Lamm des Armen nimmt. Und dann wurde er sehr zornig über diesen reichen Mann. Wie kann einer so etwas tun? Und dann sagte Nathan zu ihm, ja, du bist der Mann. Du bist der Mann. Und das würde jetzt Konsequenzen haben. Schauen wir uns einmal 1. Samuel an. 2. Samuel, vielmehr. 2. Samuel, Kapitel 12. Und Vers 9. Da sagt der Nathan, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du ein solches Übel vor seinen Augen tatest? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen. Hast du mit dem Schwert erschlagen? David hat vielleicht gesagt, ja, ich war es ja nicht, er ist ja im Krieg umgekommen, aber er war ja derjenige, der es angeordnet hatte. Du hast ihn mit dem Schwert erschlagen, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Kinder Ammon. Nun, hier kommt die Konsequenz. So soll das Schwert nicht von deinem Hause weichen, für immer. David würde Zeit seines Lebens jetzt Kriege haben. Krieg, wer meint, dass Krieg ein Segen sei? Nein, Krieg ist ein Fluch. Und hier wird es ganz deutlich. Du wirst Zeit deines Lebens Krieg haben, das Schwert soll nicht von deinem Hause weichen, für immer, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. Und so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich erwecken aus deinem eigenen Haus und will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, das war sein Sohn Absalom, sodass er bei deinen Frauen liegen soll an der lichten Sonne. Und du hast es heimlich getan, aber ich will dir oder will dies vor ganz Israel und an der Sonne tun. Manchmal denken wir, wir können heimlich sündigen, können heimlich schreckliche Dinge über andere vorbringen, damit lügen. Man wird ja nicht ertappt damit. Naja, Gott bringt das ans Tageslicht zu seiner Zeit. Lassen wir Gott diese Dinge bewirken. Eine schreckliche Sünde, schreckliche Sünden, die David hier begangen hatte. Aber auch eine große Lektion für uns. Besiegen wir die Sünde, kommen wir aus der Sünde heraus, bevor es zu spät ist, bevor eine Sünde dann wächst, zur weiteren Sünde führt, einen Katalysmus in Gang setzt, eine Lawine in Gang setzt, die dann letztendlich mit dem ewigen Tod enden könnte, wenn wir nicht rechtzeitig uns noch zur Besinnung bringen lassen. Aber es gibt noch ein drittes Beispiel, das ich hier erwähnen möchte, wo David ganz klar und deutlich es besser wusste, aber nicht danach gehandelt hat. In 2. Samuel 24. Es geht um die Volkszählung. Der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel. Nun, die Parallelstelle in 1. Chronik spricht davon, dass es der Zorn Satans war. Und Gott ließ es zu. Und was geschah? Er reizte David, es war Satan, der dahinter steckte, gegen sie. Sagt er, geh doch hin, zähle mal Israel und Juda. Und der König tat das dann auch. Und das war sehr sündhaft. Wir wissen nicht genau, warum das David tat. Entweder wollte er sehen, wie stark er war, sodass er einen Krieg führen könnte gegen seine Nachbarvölker, um die zu besiegen. Oder er dachte vielleicht auch, okay, ich will mal sehen, wie stark ich bin, dass wenn die mich angreifen sollten, dann kann ich auf die Weise siegreich sein. Gott war gar nicht im Bilde bei ihm. Gott war total hinten vor. Und das ist das, was Gott hier eben deutlich machen wollte. Du hast dich total jetzt auf Menschen verlassen wollen, gar nicht auf mich. Und deswegen wurde Gott sehr zornig. Und was war das Resultat? 70.000 Menschen in Israel starben aufgrund dieser Tatsache, dass David so gehandelt hatte. Schauen Sie, Gott kann die stärkste Armee, die sich gegen ein Land erhebt, vernichten, wenn dieses Land gerecht wäre. Er kann 10.000 Feinde, die sich gegen uns persönlich erheben, vernichten, wenn wir nur weiterhin den gerechten Weg gehen. Aber hier, man muss natürlich daran denken, dass wir Gott diese Kämpfe führen lassen. Denken wir an Salomo. Was war mit dem? Nun, ihm ist ja gesagt worden, du sollst nicht viele Frauen haben, du sollst vor allen Dingen auch keine ausländischen Frauen haben, die sich abwenden werden von Gott. Genau das hat Salomo getan. Zunächst einmal war das auch keine großartige Sache, hat sie mal geheiratet, waren vielleicht auch politische Verbindungen, dass er da irgendwie dann durch die Töchter von anderen Königen heiratete. Und dann wollten die natürlich ihre Götzen weiterhin verehren, das hat er denen also zunächst einmal auch dann so Statuen gebaut, Tempel gebaut und so weiter und so fort. Und schließlich hat er sich total dann von Gott abgewandt. Eine Sünde führte zur nächsten. Wir hoffen, dass er letztendlich doch noch bereut hat. Wir gehen mal davon aus, weil er den Predigerbrief geschrieben hat und zum Ende des Briefes, und das war ein Brief, den er kurz vor seinem Tode wohl verfasst hat, hat er gesagt, ja, was ist die ganze Verpflichtung des Menschen, Gott und Gottes Gebote zu halten. Das würde nicht unbedingt jemand sagen, die unvergebbare Sünde begangen hat, aber eine gefährliche Situation war entstanden. Wir dürfen auch nicht vergessen, normalerweise begeht man die unvergebbare Sünde, wenn man den Heiligen Geist erhalten hat und dann wieder verloren hat. Aber das ist nicht der einzige Grund. Es kann auch eine unvergebbare Sünde begehen, der den Heiligen Geist nicht erhalten hat. Der aber genug Verständnis hat, genug Wissen hat, der vielleicht in der Kirche war für längere Zeit, wo Gott mit ihm gearbeitet hat, vielleicht den Heiligen Geist noch nicht gegeben hat. Und der sich dann total wieder abwendet von Gott. Das liegt an Gott, wo er sagen wird, wie viel Erkenntnis bestand. Aber Christus hat die Pharisäer gewarnt, die ja nun nicht bekehrt waren. Wenn ihr so weitermacht, sagte er ihnen, dann habt ihr auch keine Vergebung. Also machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Und natürlich ganz besonders dann, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben und dann wieder verlieren, dann haben wir unser Schicksal verspielt. Ich möchte eine weitere Stelle Ihnen vorlesen. Ich habe keine Ahnung, wo wir zeitlich stehen. Kann jemand vielleicht das ja mal irgendwann sagen, wenn ich die eine Stunde überschritten habe. Für die Predigt, nicht für das Ganze hier, die Predigt. 1. Könige. Das ist eine sehr interessante, für mich auch eine sehr interessante Episode, weil zunächst einmal ist die ein bisschen schwer zu verstehen. 1. Könige, Kapitel 13. Ich gebe mal ein bisschen so den Zusammenhang, aber lesen wir die Verse 1 bis 10 zunächst einmal, um den Zusammenhang hier zu sehen, worum es eigentlich hier geht. Siehe, ein Mann Gottes von Juda kam durch das Wort des Herrn nach Bethel. Und Jerobeam stand bei dem Altar, um zu räuchern. Und er rief gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sagte, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, es wird im Hause David ein Sohn geboren werden mit Namen Josua. Der würde viel später geboren werden. Der war bereits hier schon erwähnt, mit Namen, was er tun würde. Der wird auf dir opfern, die Priester der Höhen, die auf dir räuchern und wird Menschengebeine auf dir verbrennen. Und er gab an jenem Tage ein Wunderzeichen und sagte, das ist das Wunderzeichen, das der Herr dir gesagt hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche, die darauf ist, verschüttet werden. Und als der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte Jerobeam seine Hand aus vom Altar her und sagte, greift ihn. Und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar barst, und die Asche wurde vom Altar verschüttet, nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes durch das Wort des Herrn gegeben hatte. Und der König hob an und sagte zu dem Mann Gottes, flehe doch den Herrn deinen Gott an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und da flehte der Mann Gottes den Herrn an und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen und sie wurde, wie sie zuvor war. Und der König redete mit dem Mann Gottes, komm mit mir heim und halabe dich, ich will dir ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sagte zum König, wenn du mir auch dein halbes Haus gäbest, so käme ich doch nicht mit dir. Denn ich will an diesem Ort weder Brot essen noch Wasser trinken. Denn so ist mir durch das Wort des Herrn geboten worden, du sollst kein Brot essen, kein Wasser trinken, nicht auf dem Wege zurückkehren, den du gegangen bist. Und er ging einen anderen Weg und kehrte nicht auf dem Wege zurück, den er nach Bethel gekommen war. Soweit, so gut. Aber jetzt, Vers 11. Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel. Zudem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes an diesem Tage in Bethel getan hatte. Und sie erzählten ihrem Vater die Worte, die er zum König geredet hatte. Vers 14. Und da zog dieser Prophet dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sagte zu ihm, bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Und er sagte, ja, ich bin es. Und er sagte zu ihm, komm mit mir heim und iss Brot. Und er aber sagte, Vers 16, ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch mit dir an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken, denn es ist durch das Wort des Herrn zu mir gesagt worden, du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht auf dem Wege zurückkehren, den du gekommen bist. Vers 18. Und er sagte zu ihm, dieser Prophet, Ja, ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt, führe ihn mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Aber er belog ihn. Ja, warum er ihn belog, wird nicht gesagt. Aber er belog ihn. Was tat der Mann Gottes? Der Mann Gottes, der diese Prophezeiung weitergegeben hatte, der geht zurück zu dem Propheten und isst mit dem. Und dann heißt es, dass er umgebracht wurde, Vers 23, nachdem er gegessen und getrunken hatte, sattelte man für ihn den Esel, für den Propheten, den er zurückgeführt hatte. Und als er wegzog, fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Und sein Leichnam lag hingestreckt auf dem Weg und der Esel stand neben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam. Und dann kommt dieser hinterlistige, heuchlerische Prophet und sagt, ja, das ist deshalb geschehen, weil er das Wort Gottes gebrochen hat. Wie hätten sie gehandelt, wenn jetzt ein Mann Gottes, zunächst einmal, der Prophet war ja auch scheinbar ein Mann Gottes, wie es so schön heißt, zu ihnen kommt und sagt, ja, das kann man ruhig tun. Sie brauchen ja den Sabbat nicht mehr halten. Unreines Fleisch können sie ruhig essen. Zehnten brauchen sie auch nicht mehr zahlen. Wem gehorchen sie? Wem glauben sie? Viele, als damals die falschen Lehren eingeführt wurden in der Worldwide Church of God, haben dann der Führerschaft, Herrn Descartes und so weiter, geglaubt und sind seinem falschen Beispiel gefolgt. Gott hatte diesem Mann Gottes ganz klar und deutlich gesagt, was zu tun war. Es gab keine Entschuldigung für ihn. Aber gleichwohl, er sagte ja nun, wenn der Prophet mir das aber das sagt, dann ist ja ein Engel, der mir erschien, dann muss ich ja dann, kann ich ja ruhig dann das tun. Es geht wieder ums Essen, nicht wahr? Adam und Eva aßen. Der Esau aß, hier der Mann Gottes isst. Das Essen war deshalb sehr verkehrt, weil es gegen Gottes Gebot war. Eine weitere interessante Stelle, Gehazi. Gehazi, der Diener von Elisa. Es war ja auch so, dass der Elisa den Syrer Naaman heilte. Natürlich war es Gott, der ihn geheilt hat durch Elisa. Und vielmehr, Elisa hat dann auch keinerlei Geschenk annehmen wollen. Keine Bezahlung für das, was geschehen war. Aber der Knecht, der Diener von Elisa, der sah das ein bisschen anders. Und wenn wir das kurz uns jetzt anschauen, in 2. Könige, Kapitel 5. Der sagte sich, ja, wieso, das kann man ruhig ein bisschen was annehmen. Wie der Achan, der sich ein bisschen so an dem Gold vergriffen hatte. Vers 21, so jagte Gehazi dem Naaman nach. Und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, da stieg er vom Wagen ihm entgegen und sagte, steht es gut? Er sagte, ja, es steht gut. Aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen, sehe, jetzt sind zwei junge Männer von den Söhnen der Propheten vom Gebirge Ephraim zu mir gekommen. Gib ihnen einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Und Naaman sagte, Vers 23, nimm lieber zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel, zwei Feierkleider und gab es zwei in seiner Diener und die trugen es vor ihm her. Hat gelogen, er wollte dieses Geschenk für sich haben. Wie sah das Gott? Wie sah das Elisa? Vers 25, als sie weg waren, da trat er vor seinen Herrn. Elisa sagte zu ihm, woher Gehazi? Er sagte, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Eine weitere Lüge. Schauen Sie, wie eine Sünde zur weiteren führt. Er aber sagte zu ihm, Vers 26, ist nicht mein Geist mitgegangen? Als der Mann umkehrte von seinem Wagen dir entgegen? War das die Zeit, Silber und Kleider zu nehmen, Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder und Knechte und Mägde? Der Aussatz Naamans, denn er wurde ja vom Aussatz geheilt, der wird dir und deinen Nachkommen nun für immer anhaften. Jetzt würde Gehazi diesen Aussatz haben bis zum Ende seines Lebens. Wirklich so eine schreckliche Sünde, so ein bisschen halt zu lügen, so ein bisschen halt Reichtümer für sich, weil so viel Reichtümer waren es gar nicht mal, das für sich zu beanspruchen. Wir sollten uns selbst diese Entscheidung oder vielmehr diese Frage stellen und selbst entscheiden. Wie sieht das mit dem König Uzzia aus? Schauen Sie, Gier ist ein tödliches Gift. Aber Stolz ebenfalls. Schauen wir uns einmal 2. Chronik, Kapitel 26 an. Stolz war letztendlich der Grund für den Untergang von König Saul. Hier bei Usia sieht es ähnlich aus. Der war ein gerechter König. Der war ein gerechter König. 2. Chronik 26. Aber was geschieht? Vers 16. Und als er mächtig geworden war, da überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Denn er vergriff sich am Herrn, seinem Gott, und ging in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Der Saul dachte auch, ich kann ja ohne weiteres das Opfer bringen, kann ich ja selbst machen, brauche ich nicht auf Samuel zu warten. Aber Asaja, der Priester, ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm ansehnliche Leute. Und sie stellten sich dem König Usia entgegen und sagten zu ihm, es gebührt dir, Usia, nicht zu räuchern dem Herrn, sondern den Priestern Aarons Kindern, die zu räuchern geheiligt sind. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergreifst dich und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott dem Herrn. Also er wurde jetzt von diesen angesehenen Leuten, über 70 wurde er jetzt klar und deutlich ermahnt, dass das, was er tat, verkehrt war. Wie hat er reagiert? Hat er gesagt, ja, du hast auch recht, ihr habt auch recht, ich gehe jetzt aus dem Herrn und dem Hause des Herrn? Keineswegs. Keineswegs. Vers 19. Aber Usia wurde zornig und hatte ein Rauchfass in der Hand. Und als er mit den Priestern zürnte, da brachte er Aussatz an seiner Stirn aus vor den Priestern im Hause des Herrn, vor dem Räucheraltar. Und Asaja, der oberste Priester, und alle Priester wandten sich zu ihm hin. Und siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn und sie stießen ihn von dort weg. Und er beeilte sich auch selbst hinauszugehen. Seine Plage war vom Herrn und er würde dann auch letztendlich sterben, aussätzig bis zu seinem Tod. Ähnlich wie das bei dem Diener Gehasi der Fall war. Ach, was ist denn da großartig dabei? So ein bisschen Hochmut, dann geht man halt in den Tempel und räuchert da. Das kann ja so schlimm in Gottes Augen gar nicht sein. Schauen Sie, wie Gott das anders sah. Heute denken einige in Gottes Kirche, man kann gewisse Rollen erfüllen, die letztlich aber nur der Predigerschaft übertragen worden sind. Ach, ich kann das doch genauso gut. Ich kann doch die Leute auch irgendwie instruieren und denen genau sagen, wie man so leben soll. Die brauchen sich ja nicht an die Prediger zu wenden. Ich bin doch genauso hilfreich, ich bin doch genauso intelligent, ich bin doch genauso von Gottes Geist beseelt, dass ich denen das alles so mitteilen kann. Vorsicht, Vorsicht. Es kann nämlich durchaus sein, dass da gewisse Dinge mitspielen, von denen man aufgrund von Mangel an Erfahrung und auch die Tatsache, dass man nicht ordiniert ist, diese Weisheit nicht hat. Passen wir auf, dass wir nicht uns Funktionen anmaßen, die uns nicht zustehen. Wie sieht es mit dem König Josia aus? Das war der König, der von dem Mann Gottes prophezeit war, als jemand, der diese Prophezeiungen erfüllen würde. Der war auch ein gerechter König. Und gleichwohl hat er sich wiederum verleiten lassen, zu sündigen, weil er nicht auf Gott geachtet hat. Zu Ende seines Lebens wiederum. 2. Könige, Kapitel 23. 2. Könige 23. Da wird etwas gesagt über den Josia zunächst einmal. Eine sehr interessante Aussage. 2. König 23, Vers 25. Vor ihm war kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, ganzer Seele, allen Kräften zum Herrn sich bekehrte, nach dem ganzen Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Also eine solche Beschreibung, die ist ja schon wunderbar. Und gleichwohl machte er einen verderblichen Fehler, der ihm zumindest ein physisches Leben kostete. Und wir lesen dies in 2. Chronik. In Kapitel 35. Und lesen wir Vers 20. 2. Chronik 35, Vers 20. Und danach, als Josua das Haus hergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat zu kämpfen, und Josua zog aus ihm entgegen. Und er sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu tun, König von Juda? Ich komme jetzt nicht gegen dich, sondern gegen das Haus, mit dem ich Krieg habe. Und Gott hat gesagt, ich soll eilen. Dann wurde es gegen das Haus Israel. Lass ab von Gott, der mit mir ist, sagt der König von Ägypten, damit er dich nicht verdirbt. Aber Josua wandte sein Gesicht nicht von ihm ab, sondern stellte sich, um mit ihm zu kämpfen und gehorchte den Worten Nechos aus dem Munde Gottes nicht. Und kam, um mit ihm auf der Ebene bei Megidda oder Megiddo zu kämpfen. Megiddo, Armageddon. Das ist die Ebene, wo sich dann auch die Armeen später versammeln werden. Die werden dann nicht kämpfen, die werden sich versammeln, um dann gegen Jerusalem zu ziehen, um gegen Jesus Christus zu kämpfen. Und dann würde hier der Josua im Krieg fallen. Vers 25, Jeremia beklagte Josua. Und alle Sänger und Sängerinnen redeten in ihren Klageliedern über Josua. Aber wenn der Josua besser sich die Sache angeschaut hätte, wenn er in diesem Augenblick einen besseren Kontakt mit Gott gehabt hätte, hätte er diesen Fehler nicht begangen. Wäre auch nicht in dem Krieg gefallen. Manchmal braucht es Intuition, braucht es Verständnis, braucht es viel Gebet und Fasten Gott gegenüber, um seinen Willen zu erkennen. Scheinbar hatte Josua sich die Zeit da nicht genommen und hatte diese folgenschwere Entscheidung getroffen, die ihm letztendlich sein Leben kosten würde. Wie sieht es mit Synkretismus aus? Diese Idee, dass man also jetzt Heidnisches mit Göttlichem verbinden kann. Das können Sie sich nachher durchlesen. Jeremia 10 schreibt ja über den Weihnachtsbaum. Die Tatsache, ach ja, das kann man ja ruhig tun. Man kann ja Gott verehren und gleichwohl diese heidnischen Symbole anwenden. Heute nach wie vor der Weihnachtsbaum, demnächst haben wir ja Ostern. Wie sieht es aus mit den Ostereiern, mit dem Osterhasen und so weiter und so fort. Im sogenannten orthodoxen Christentum heute, da hat man natürlich dann Ostern, das man jetzt verehrt, wo man meint, Christus sei am Freitag gekreuzigt worden, am Sonntag auferstanden. Ich hatte ja in der Predigt erwähnt, dass in der alten Lutherbibel sogar von Ostern die Rede ist, wenn Passa gemeint ist. Selbst in der Lutherbibel 2017, im Text selbst ist es korrigiert, da wird von Passa gesprochen. Aber wenn Sie sich die Bibel durchlesen, da steht als Überschrift der Ostermorgen. Nach wie vor. Ich meine, das sind intelligente Leute, denke ich mal, die also hier für die Revidierung der Lutherbibel verantwortlich waren. Die Intelligenz hilft ihnen nicht, eine absolut falsche Idee weiterhin voranzutreiben. Das müssen sie doch wissen, dass da von Ostern gar keine Rede ist. Bring es nach wie vor wieder rein in die Bibel. Als ob das keine großartige Sache ist. Ich denke, dass das in Gottes Augen eine sehr großartige Sache ist. Und diejenigen, die verantwortlich sind für solche Verleitung, Verführung, werden dafür Rechenschaft ablegen müssen, wenn die Stunde gekommen ist. Israel und Juda wurden in die Verbannung geführt, wurden versklavt, aus zwei Gründen hauptsächlich. Götzendienst und die Nichteinhaltung des Sabbats, der heiligen Tage. Weder der wöchentliche Sabbat noch die heiligen Festtage wurden mehr von Israel gehalten. Auch von Juda nicht. Und die Konsequenz war die, dass sie in Verbannung geführt wurden. Heute hält man auch kaum noch den wöchentlichen Sabbat und die heiligen Festtage. Man nennt sich eine christliche Nation, egal was für eine christliche Nation man hier meinen will. Aber man hält diese Tage nicht. Und man begeht auch natürlich Götzendienst, indem man diese heidnischen Festtage wie Weihnachten, Ostern und so weiter hält. Zwei Gründe, warum zunächst einmal Amerika, Großbritannien und die israelitischen Völker wiederum in die Verbannung geführt werden. Und dann aber auch alle Völker, die sich gegen Gott in dieser Weise auflehnen. Denn Gott sieht ja die Person nicht an. Wir müssen sicherstellen, dass wir da nicht dazugehören. Ja, macht ja jeder. Jeder hält ja Weihnachten, jeder hält ja Ostern. Wer hält denn noch schon auf den Sabbat, die wöchentlichen Festtage? Das brauchen wir ja auch nicht mehr zu tun. Kommt heraus, mein Volk aus Babylon, dass ihr nicht an den Sünden teilhabt, dann von den Plagen empfangt. Wie sieht es mit Zehntenzahlungen aus? Maleachi hat viel dazu zu sagen. Eine Prophezeiung für uns heute. Schauen wir uns einmal das Buch Maleachi an. Und da wird davon gesagt, dass Gott eigentlich alle anklagt, dass wir ihn berauben. In Kapitel 3, Maleachi 3, Vers 8, ist es recht, dass ein Mensch Gott beraubt, wie er mich beraubt. Aber ihr sagt ja, inwiefern berauben wir dich denn? Die scheinen das gar nicht zu wissen, dass das, was sie tun in Gottes Augen, Sünde ist, und zwar schwere Sünde. Ja, wieso berauben wir dich denn? Gott sagt beim Zehnten und bei den Opfergaben, oder wie es auch übersetzt werden kann, mit dem Zehnten und mit den Opfergaben. Darum seid ihr auch verflucht, Vers 9, sodass euch alles unter den Händen zerrinnt. Denn ihr beraubt mich allesamt. Ja, ist doch großartig dabei, wenn man so ein bisschen beim Zehnten veruntreut, vielleicht nicht so den ganzen Zehnten abführt. So ein bisschen da, man hat ja doch Sorgen und Nöte und Bedürfnisse, ein bisschen da von dem Zehnten nimmt, um seine Schulden zu bezahlen und. Gott sieht das nicht so. Gott sieht das ganz anders. Wiederum eine Sünde, das ist ja keine großartige Sache, vielleicht ein bisschen auch verborgen, aber es ist eben eine großartige Sache in den Augen Gottes. Judas hat den Christus verraten. Weshalb? Aufgrund von Gier. Er wollte Geld. Es gibt ja diese Ideen, dass Judas da andere Vorstellungen hatte und so weiter und so fort. Er ist Blödsinn. Die Bibel sagt uns klar und deutlich, warum. Er wollte Geld. Die Pharisäer ermordeten Christus letztendlich. Warum? Wegen Neid. Sie waren neidisch auf Christus. Dem liefen ja die Leute nach. Petrus verleugnete Christus. Warum? Er hatte Angst. Saulus, bevor er Paulus wurde, ermordete Christen. Zumindest war er an der Ermordung mit beteiligt. Warum? Aufgrund von Hass. Aufgrund von einer falschen Zielrichtung, mit einem falschen Ziel, was er hatte. Die Juden logen. Wir logen den Pilatus, logen Pilatus an über Christus, sodass er dann letztendlich getötet wurde. Jetzt von Menschlieben her gesehen. Lüge führte dazu, dass sie schuldig wurden an der Ermordung von Christus. Schauen Sie, Christus starb für uns alle. Jeden einzelnen von uns, weil wir alle gesündigt haben. Keiner von uns ist ohne Sünde. Und es macht eigentlich dann keinen großen Unterschied, ob es aufgrund von Gier geschehen ist, aufgrund von Hass, aufgrund von Neid, aufgrund von einer falschen Zielvorstellung, aufgrund von Lüge, aufgrund von Furcht. Jede Sünde hat den Tod Jesus Christus verursacht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir begreifen, dass nun jede Sünde ist, dass wir aus der Sünde herauskommen. Wir müssen die Sünde bezwingen, aber wir können es nicht aufgrund eigener Kraft. Wenn wir das versuchen, werden wir scheitern. Und so lesen wir einmal Galater Kapitel 3 und Vers 3. Galater Kapitel 3 und Vers 3. Da fragt Paulus: Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und ihr wollt es nun in eigener Kraft vollenden? Geht nicht. Sie werden kläglich scheitern, wenn sie das versuchen. Wenn uns Gottes Geist gegeben wird oder wenn Gott beginnt, mit uns zu wirken aufgrund der Kraft seines Geistes, müssen wir das annehmen, müssen wir mit der Kraft Gottes diese Dinge vollenden, nicht aufgrund eigener Kraft. Wenn wir das tun, machen wir genau den gleichen Fehler, von dem wir eben gelesen haben, dass die Menschen jetzt sich auf sich selbst blicken, auf ihre eigene Kraft blicken und dabei Gott vergessen. Wir müssen, wie es heißt, die Waffenrüstung Gottes anwenden. Da gibt es viel darüber zu sagen. Eigentlich wäre das ein Thema für die ganze Predigt, aber hier kurz ein paar Stellen. Römer Kapitel 13. Römer 13, die Verse 11 bis 12. Ich nehme an, ich habe noch sehr viel Zeit. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ein wenig Zeit. Römer 13, Vers 11. Es heißt, und das lasst uns tun, weil wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Und für mich ist auch bald die Stunde gekommen, dass ich aufhören muss, hier zu sprechen. Vom Schlaf aufzustehen, weil unsere Rettung jetzt näher ist oder unser Heil, als da wir gläubig wurden. Das kann jeder sagen. Unsere Rettung, unser Heil, die Wiederkunft Christi ist jetzt weitaus näher gekommen, als wir begannen zu begreifen, dass Christus uns mit uns wirkt, dass Gott uns herausgerufen hat aus der Welt. Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. So lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Was sind diese Waffen des Lichtes, die wir anziehen sollen? Wo kommen die her? Nun, Epheser Kapitel 6 sagt uns dies. Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Sehr bekannte Stelle. Lesen wir sie noch einmal, um zu sehen, genau was hier gesagt wird. Epheser 6 und Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es geht nicht um unsere Stärke, es geht nicht um unsere Kraft. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Diese Waffen des Lichtes, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt, dieser Teufel, der uns vernichten will, mit Sünde, die uns heimlich umstrickt, wie es heißt, die uns in die Falle lockt, die uns immer umgibt. Er sagt, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Ja, die Menschen sind vor uns und natürlich benutzt Satan sie, das ist klar. Aber letztendlich müssen wir begreifen, es ist Satan, der dahinter steckt. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen und den ganzen Himmel antworten, wir alleine können diesen Kampf niemals bewältigen. Wir können niemals siegen gegen diese Herren der Welt. Wir brauchen Gottes Kraft, Gottes Hilfe. Deshalb, sagt der Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Und dann beschreibt er die Waffenrüstung Gottes. Philipper 1. Wie damals Gott die Ägypter im Roten Meer vernichtete, kann das Gott für uns heute auch tun. Er kann übermächtig eingreifen. Wir müssen nur das Vertrauen haben, dass er es tun wird. Philipper 1 und Vers 6. Was sagt hier Paulus? Deshalb bin ich guter Zuversicht, dass der euch in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Bis auf den Tag Jesu Christi. Nichts kann geschehen, was Gott nicht zulässt. Und nichts wird geschehen, was uns abbringen wird von Gottes Weg. Es sei denn, wir lassen das selbst zu in unserem Leben. 2. Korinther 4 und Vers 7. 2. Korinther 4 und Vers 7. Wir haben diesen Schatz allerdings in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns. Wenn wir das versuchen, aufgrund unserer eigenen Kraft gegen die Herren dieser Welt zu kämpfen, dann werden wir kläglich unterliegen. Wir können nicht dies tun. Aber wir müssen kämpfen. Wir müssen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Wir müssen die Waffen des Lichtes ergreifen. Wir müssen Gott die Chance geben, für uns zu kämpfen. Und aber auch mit ihm zusammen dann den Kampf beschreiten. Und deswegen lesen wir in 2. Korinther Kapitel 10, das ist unsere Verantwortung, um aus der Welt der Sünde herauszukommen. 2. Korinther 10 als letzte Stelle, die Verse 3 bis 5. Wiederum, er sagt das Gleiche, was Christus vorher gesagt hatte. Denn obwohl wir in der Welt leben, wir sind nach wie vor in der Welt, kämpfen wir doch nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge. Diese geheimen, gemeinen, hinterhältigen, heuchlerischen Anschläge, die Satan Menschen inspiriert, gegen sie und mich vorzubringen. Aber wir zerstören damit kluge Anschläge. Warum? Weil Gott uns helfen wird. Das heißt sogar, Gott wird uns die Motivation geben, das Richtige zu sagen. Wir sollten gar nicht großartig darüber nachdenken. Gott wird uns inspirieren, die richtigen Antworten zu geben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jeder Gedanke, der uns kommen mag, sollte überprüft werden. Ja, ist das wirklich im Einklang mit dem, was Christus uns sagt, was Gott uns sagt, was Gottes Wort uns sagt? Und das sind das so die eigenen Gedanken, diese eigenen Rechtfertigungen, die man vielleicht vorbringen kann, obwohl sie vielleicht ein bisschen so der Lüge sich annähern, so ein bisschen so die Wahrheit verschleiern. Aufpassen, wie man spricht, aufpassen, was man sagt. Lassen wir Gott unseren Kampf führen. Und nichts, und ich meine absolut nichts, wird Gott davon abhalten, uns den Sieg zu geben.